Das ist halt die stärkste Kraft im Land. Das ist auch kein Zufall und dahinter stehen auch einfach halt Überzeugungen bei vielen Menschen in Thüringen, die ganz offensichtlich diese Einstellung und diese Politikinhalte für gut befinden oder zumindest für besser als das, was die politische Konkurrenz anzubieten hat.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hey, ich bin Miriam, Jugendreporterin bei Salon 5 und spreche heute mit Eiko Wagner über die Wahlergebnisse im Osten. Thüringen und Sachsen haben am Wochenende einen neuen Landtag gewählt. In Sachsen ist die CDU stärkste Kraft, knapp dahinter aber schon die AfD. In Thüringen gewinnt die AfD die Wahl. Das ist das erste Mal, dass die AfD in einem Bundesland die meisten Stimmen bekommt. Erstmal, hallo Eiko Wagner. Meine erste Frage wäre direkt, wie du das Ergebnis überhaupt, die Wahlergebnisse im Osten bewerten würdest.
Ja, hallo von meiner Seite.
Hallo.
Da gibt es ja ganz verschiedene Perspektiven, die man darauf haben kann. Man könnte sagen, in Sachsen ist es ungefähr ja so gekommen, wie die Umfragen es in den letzten Wochen auch angedeutet haben. Da gab es eigentlich kaum Überraschungen. Es war ein knappes Rennen zwischen CDU und AfD. Es gab einen Ministerpräsidentenbonus und so ein leichtes Anziehen nochmal. In Thüringen würde ich sagen, da gab es doch noch ein paar mehr Überraschungen. Da hatte man vielleicht nicht ganz so viele Stimmen bei der AfD erwartet, gerade vor dem Hintergrund der sehr hohen Wahlbeteiligung, die normalerweise auch den Parteien der Mitte irgendwie besser zugute kommt. Insofern war das schon ein bisschen überraschend. Und dann haben, ja, die CDU hat noch ein paar Punkte gewonnen. Auch da vielleicht auch das Signal von vielen Wählerinnen und Wählern, die erfolgreichste Partei der Mitte zu stärken. Und das ist halt die CDU in Thüringen. BSW hat ein bisschen schlechter abgeschnitten in Thüringen, das ist interessant. Ansonsten in beiden Landtagen natürlich hohe Wahlbeteiligung bei der Wahl. Das ist positiv. Der sehr starke Erfolg der AfD ist natürlich was, was vielen Leuten jetzt Sorge bereitet.
Genau, da wären wir jetzt auch schon bei dem Punkt, was das Ergebnis, also die hohen Wahlerfolge zum Beispiel der AfD, jetzt konkret in den Bundesländern Thüringen und Sachsen bedeuten würden.
Ja, es macht natürlich zuerst mal die Regierungsbildung schwierig. Das hängt aber auch am BSW, dazu kommen wir vielleicht noch kurz. Aber eine starke AfD, mit der niemand koalieren will, macht es halt schwierig, Mehrheitskoalitionen zu bilden. Weil es fast dazu zwangsläufig führt, dass alle anderen Parteien sich zusammenschließen müssen, eine Koalition zu bilden, um halt auf mehr als 50% der Sitze zu kommen. Nun will die CDU nicht mit der Linken koalieren. Es gibt diesen berühmten Unvereinbarkeitsbeschluss von der CDU, das sagt, die koalieren nicht mit der Linken. Wenn man halt nicht mit der Linken und nicht mit der AfD koalieren will, die beiden aber natürlich sehr viele Stimmen dann haben, dann scheint es so, dass in Thüringen keine Mehrheitsregierung gebildet werden kann. Und das ist eine große Herausforderung. Das ist sozusagen auf der Koalitionsebene die direkte Auswirkung. In Sachsen scheint es dann auch besser zu gehen, eine Koalition zu finden. Aber in Thüringen ist es besonders schwierig. Zweite Sache ist natürlich das Signal. Also die Wahl fand dann auch noch 85 Jahre nach dem Überfall Deutschlands auf Polen und damit des Beginn des Zweiten Weltkriegs statt. Und dass dann eine Partei, die in mehreren Landesverbänden als gesichert rechtsextrem gilt, stärkste Kraft in Thüringen und nur knapp zweitstärkste Kraft in Sachsen wird, auch das macht natürlich einigen Leuten Sorge. Dieser vermeintliche Rechtsruck in der Republik oder zumindest im Osten Deutschlands, wo dann Parteien, die ja mit Höcke geführt werden von Leuten, die man als Faschist bezeichnen darf, wenn man das denn möchte, dass diese Parteien gewinnen können, das wirft natürlich einiges an Fragen auf, was die politische Kultur in Thüringen in dem Fall angeht.
Du hattest gerade eben schon gesagt, dass diese Parteien in den Wahlen überhaupt gewinnen konnten. Was waren denn überhaupt die Themen jetzt im Wahlprogramm oder auch was die Bevölkerung so beschäftigt, dass Bündnis Sahra Wagenknecht vor allem in einem Bundesland, aber die AfD auch in beiden so erfolgreich war?
Ja, interessanterweise waren beide stark von bundespolitischen Themen, beide Landtagswahlkämpfe von bundespolitischen Themen geprägt. Es gab natürlich gerade durch den Anschlag in Solingen vor einer Woche noch das Thema mit Migration, mit Asylbewerbern, Abschiebungen, Islamismus. All das sind Themen, die halt natürlich, wenn das präsent ist im Kopf der Wählerinnen und Wähler, dann entscheiden die halt auch eher nach Kriterien wie: Welche Partei ist denn meiner Meinung nach am ehesten in der Lage, dafür zu sorgen, dass wir weniger illegale Asylbewerber oder illegale EinwandererInnen in Deutschland haben? Und das ist in den Köpfen der meisten Menschen dann doch die AfD. Und das heißt, wenn diese Themen stark sind in den Wahlkämpfen, dann gewinnt halt eine Partei. Wir wissen jetzt auch, dass über Asylbewerber und über Einwanderungsgesetze nicht auf Landtagsebene entschieden wird, aber das war in dem Fall dann den meisten Leuten offenbar nicht so wichtig. Das heißt, da ging es mehr um Themen, die bundespolitisch relevant sind. Und das zweite große Thema ist die Unzufriedenheit, die in der ganzen Bundesrepublik vorhanden ist, aber im Osten nochmal stärker, die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, mit der Ampelregierung. Auch darüber wird nicht auf Landesebene entschieden, aber es schlägt halt durch. Das heißt, bundespolitische Themen und bundespolitische Popularität oder halt mangelnde Popularität schlägt dann auch bei Landtagswahlen durch. Und deshalb war es halt insbesondere für die Ampelparteien sehr, sehr schwer, dort Stimmen zu bekommen. Und es war für die AfD besonders leicht oder es waren Themenlagen, die für die AfD besonders gut waren. Migration, Abschiebungen, auch Kriminalität verbunden, aber Kriminalität halt in diesem Kontext von Kriminalität durch AusländerInnen in Deutschland. Dieser Themenkomplex ist was, was natürlich bei der AfD einzahlt. Dritter Punkt, den man vielleicht noch machen muss, insbesondere mit Blick auf BSW, aber auch die AfD versucht ja so ein bisschen auf dem Ticket seit 2,5 Jahren zu fahren, ist die Frage von Krieg und Frieden. Wie viel Unterstützung für die Ukraine sollte Deutschland leisten? Wie viel, ja, es wird dann immer als Diplomatie genannt, aber im Endeffekt geht es ja darum, dass man zu fast jedem Preis bereit sein sollte, mit Russland Frieden zu schließen, was ja gar nicht die Aufgabe von Deutschland sein kann, weil Deutschland befindet sich nicht im Krieg mit Russland. Aber dass man mehr darauf hinwirkt, dass dieser Krieg aufhört. Das ist was, was offenbar bei vielen Leuten, insbesondere die das BSW gut finden, wichtig war. Das heißt, wir hatten drei Themen, die eigentlich nichts mit den Landtagswahlen zu tun hatten, wenn man mal ehrlich ist. Weil weder in Erfurt noch in Dresden wird über den Ukraine-Krieg noch über Zuwanderung oder Abschiebung entschieden. Und die Ampelregierung kann ich auch nicht abwählen durch irgendeine Konstellation in Erfurt oder Dresden. Insofern war es auch sehr schwer, da mit landespolitischen Themen durchzudringen.
Nun ist die AfD eben ja stärkste Kraft und wir haben ja gerade eben schon angesprochen, dass in vielen Bundesländern die AfD als gesichert rechtsextrem gilt. Was bedeutet das jetzt konkret, dass die AfD stärkste Kraft geworden ist, wenn sie in manchen Bundesländern als gesichert rechtsextrem gilt?
Na, die stärkste Kraft hat den Anspruch, auf den Landtagspräsidenten oder diesen zu stellen, der halt die Sitzungen leitet. Und damit, das nennt man manchmal so Agenda-Setting macht, die man hat. Also welche Themen kommen denn auf? Wann wird zur Abstimmung über was aufgerufen? Welche Tagesordnung wird wie gestellt? Das heißt, da gibt es sehr viel eine Art von informeller Macht, so Gesprächsführungsmacht auch, die jetzt definitiv bei der AfD ist. Es gab dieses schöne Projekt dieses Thüringen-Projekt, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überlegt haben, was heißt es denn, wenn die AfD auf ein Drittel der Sitze oder mehr kommen würde in Thüringen? Welche Möglichkeiten hätte sie dann, Änderungen zu verhindern? Natürlich Verfassungsänderungen, für die ja 2/3 Mehrheiten notwendig sind, die können sie verhindern. Aber es ging zum Beispiel auch um diesen berühmten Richterwahlausschuss. Das heißt, wenn Landesverfassungsrichter bestellt werden müssen, aber auch andere Richterinnen und Richterposten neu besetzt werden müssten, muss da auch eine mehr als 2/3 Mehrheit dafür stimmen. Das heißt, die AfD muss an Bord sein. Und die AfD wird sich dieses Mit an Bord sein für die neuen Richterinnen und Richter sicherlich auch durch Politikinhalte bezahlen lassen. Das heißt, die AfD hat jetzt eine sehr, sehr starke Verhandlungsmacht, um hier und da eine wie auch immer gestaltete neue Regierung vor sich herzutreiben. Das ist was. Natürlich sollte man nicht unterschätzen, es ist ein unglaublicher Rückenwind jetzt für die AfD, die sagen kann, wir sind stärkste Partei und das auch mit 33%. Das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Ergebnis. Sie kann mit gutem Gewissen sagen, dass sie einfach die wichtigste und größte Partei im Land ist. Und das macht was. So jenseits von dem, was man jetzt konkret gesetzgeberisch oder sowas machen kann, hat das einen Einfluss darauf, wie andere Parteien auch mit der Partei umgehen. Man kann sie halt nicht mehr beiseite wischen und sagen, das seien halt irgendwie Schmuddelkinder und die ignorieren wir mal. Das ist halt die stärkste Kraft im Land. Das ist auch kein Zufall und dahinter stehen auch einfach halt Überzeugungen bei vielen Menschen in Thüringen, die ganz offensichtlich diese Einstellung und diese Politikinhalte für gut befinden oder zumindest für besser als das, was die politische Konkurrenz anzubieten hat.
Genau, wir versuchen jetzt nochmal im Interview ein bisschen den Fokus noch auf ja, das Bündnis Sahra Wagenknecht und eben auch eine mögliche Koalition, beziehungsweise dann noch ein bisschen auf die Regierungsbildung im Endeffekt dann einzugehen. Erstmal, BSW ist ja eine recht neue Partei. Woran liegt das, dass sie jetzt aus dem Stellen direkt ein zweistelliges Wahlergebnis erreichen konnte?
Genau, man kann es beim BSW auf drei Faktoren, die alle mit P anfangen, zurückführen, die drei P-Faktoren. Das eine ist natürlich die Person. Also wir haben eine Partei, die nach einer Person benannt ist. Das hatten wir auf Bundesebene in Deutschland noch gar nicht. Wir hatten das mal auf regionaler Ebene, die Schildpartei in Hamburg. Und wir kennen das aus anderen Ländern auch, wo das passiert. Aber in Deutschland hatten wir das auf Bundesebene bislang nicht. Und das ist schon mal was Neues, dass ich jetzt einfach eine Partei nach mir benenne. Das hat ja schon mal, es sagt was aus, nicht nur über das Selbstbewusstsein der Führungsperson, sondern auch über die Ausrichtung der Partei. Und Sarah Wagenknecht ist extrem populär, gerade im Osten, bei vielen Leuten. Sie polarisiert ganz stark, aber es gibt eine ganz große Fanbase sozusagen von Sarah Wagenknecht. Und das zieht dann, das ist attraktiv. Das ist das erste P. Das zweite P ist die Programmatik. Und da ist das BSW eine Partei, die eine Lücke besetzt, die es so nicht gab. Wir haben Parteien, die sind, bisher hatten wir linke Parteien, die waren links im wirtschaftlichen Bereich und im sozialpolitischen Bereich und gleichzeitig links im gesellschaftspolitischen Bereich. Also da geht es um LGBTIQ, da geht es um moralische Fragen, also soziomoralische Fragen, sei es Abtreibung oder was auch immer. Da ging es um Fragen von Migration und auch klimapolitisch sind es alles. Wenn man sich die Grünen und die SPD und auch die Linke anschaut, sind es Parteien, die sind auf beiden Dimensionen, gesellschaftspolitisch und wirtschaftspolitisch, eher links. Wir haben andere Parteien, die CDU natürlich und vor allem die AfD, die sind auf beiden Dimensionen eher rechts. Das heißt, die sind in wirtschaftspolitischen Fragen eher bei der Wirtschaft als bei den Arbeitnehmerinnen. Und die sind gesellschaftspolitisch auch eher konservativ oder reaktionär oder rechtsradikal, wie die AfD. Und BSW kombiniert das neu. Die sagen, wir machen wirtschaftspolitisch so ein bisschen linkeren Kurs, aber gesellschaftspolitisch, wir sind gegen das Gendern, wir sind gegen Zuzug, wir sind gegen Asylbewerber, wir sind gegen Europäische Union und so weiter. Oder wir sind da sehr kritisch zumindest, was diese Fragen angeht. Das heißt, es ist eine Kombination, die es bisher gar nicht gab. Wenn ich sozioökonomisch eher links bin, aber gesellschaftspolitisch eher so konservativ vielleicht, dann ist das BSW genau das, was mich abholt. Und davon gibt es insbesondere auch wieder in Ostdeutschland mehr als in Westdeutschland viele Menschen, die so ticken. Und das dritte P ist dann der Populismus. Also als Populismus bezeichnen wir in der Wissenschaft eine Vorstellung darüber, wie Gesellschaften organisiert sind und auch sein sollen. Und die Vorstellung von Populistinnen ist, wir haben im Endeffekt das Volk und das ist homogen. Da gibt es eigentlich gar nicht so große Unterschiede und es gibt sowas wie einen Volkswillen. Und es gibt auf der anderen Seite eine als böse, korrupt, verräterisch vorgestellte politische Elite. Nicht nur eine politische Elite, auch eine wirtschaftliche Elite und eine kulturelle Elite und eine wissenschaftliche Elite und so weiter. Aber es gibt diese Eliten und es gibt das Volk. Und die Elite ist böse und das Volk ist gut. Und es gibt gar nicht so sehr in der Forschung von PopulistInnen Unterschiede in der Bevölkerung, die so relevant sind, sondern die wirklichen Unterschiede sind zwischen denen da oben und uns hier unten. Und diese Art von Populismus bedient auch Wagenknecht und viele aus ihrer Partei, stärker zumindest als andere Parteien es tun. Und wir wissen auch, dass es diese Einstellung in der Bevölkerung ganz stark gibt. Und wenn das dreist zusammenkommt, also ich finde Sarah Wagenknecht gut, ich habe diese Position verteilungspolitisch eher links und gesellschaftspolitisch eher rechts und ich bin dann noch stärker populistisch orientiert, dann ist natürlich das BSW genau mein Angebot. Und insofern ist es eine total nachvollziehbare und rationale Wahl von vielen Menschen, insbesondere in Ostdeutschland, auch in Westdeutschland, aber in Ostdeutschland, wie gesagt, ein bisschen mehr. Und deshalb ist das BSW so erfolgreich momentan. Das bietet einfach was an, wo es große Nachfrage zu gibt. Über Ukraine hat man schon gesprochen. Das ist jetzt noch was Besonderes, was jetzt in den letzten 2,5 Jahren nochmal irgendwie als Thema hochgekommen ist. Ob das so dauerhaft relevant ist, das muss man abwarten. Aber die anderen Positionen und der Populismus und die Personenorientierung, die sind sicherlich was BSW ausmachen wird, auch in den nächsten Jahren.
Wir haben gerade eben auch die möglichen Schwierigkeiten bei einer Regierungsbildung angesprochen. Also du hattest auch angesprochen, den Konflikt zwischen CDU und den Linken, dass das dann nicht zur Regierungsbildung kommen würde. Gibt es jetzt quasi akute Schwierigkeiten an einer Regierungsbildung und wie weit spielt dann zum Beispiel auch BSW eine Rolle oder spielt es überhaupt eine Rolle bei der Regierungsbildung? Könnte man irgendwo da eine Koalition bilden? Was gäbe es da für Möglichkeiten?
Ja, also ohne BSW scheint es nicht zu gehen. Es wird in Sachsen, ja, da hat ja nun Herr Kretschmer kritisch mal versucht auszuschließen, mit den Grünen zu arbeiten. Das war vielleicht auch im Nachhinein nicht die klügste Entscheidung, weil es ihm halt nicht mehr erlaubt, so flexibel jetzt nach Koalitionen zu suchen. Aber es scheint ja auch einfach rechnerisch darauf hinauszulaufen, dass CDU, BSW und SPD zusammen eine Regierung bilden werden. Oder das ist die einzig momentan sichtbare und denkbare Mehrheitskoalition, die eine realistische Chance hat auf Umsetzung. Aber das kommt darauf an, was das BSW halt fordert und wie sehr sie bereit sein werden, in eine Koalition einzugehen. Für Wagenknecht selber wäre es natürlich viel interessanter, mit Blick auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr in der Opposition zu bleiben und keine Verantwortung zu übernehmen und sich nicht beweisen zu müssen, sondern sozusagen nur aus der Opposition heraus schimpfen zu können. Das ist eine attraktivere Position, ne? Wenn man schon ein Jahr lang in Regierungsverantwortung in Sachsen und Thüringen dann sein sollte, in einem Jahr, dann wird man vielleicht auch daran gemessen, was man selber da hinbekommen hat. Das ist ein risikoreiches Spiel auf jeden Fall. In Thüringen ist es noch viel dramatischer, weil in Thüringen scheint selbst mit dem BSW keine Mehrheit da zu sein. Und das ist, ja, das wird dann interessant zu sehen, wie man da zu einer Regierung kommen möchte. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was da passieren soll. Ich hoffe, dass die Parteien da sich mehr Gedanken gemacht haben, was mit diesem Szenario anzufangen ist. Aber das Einzige, was sich mir momentan erschließt, ist halt eine Minderheitsregierung aus CDU, BSW und SPD, die halt ab und zu mal eine Stimme von der Linken vielleicht bekommt und ab und zu eine Stimme vielleicht auch von der AfD versucht zu bekommen, um so halt Politik zu machen. Aber Thüringen hat jetzt schon 5 Jahre Minderheitsregierung hinter sich und so ganz begeistert war niemand davon. Das heißt, das wird schwierig und weiterhin eher eine Wackelpartie in Thüringen werden. Aber BSW wird dabei sein müssen. Ohne BSW wird halt in beiden Ländern nichts funktionieren.
Viele haben auch, wenn man hört, ja, Wahlergebnisse der AfD, ja, Angst um die Demokratie in Deutschland, wenn die AfD eben auch eine gesichert rechtsextreme Partei in vielen Bundesländern ist. Was bedeutet das Ergebnis konkret für die Demokratie oder wie weit wird die Demokratie jetzt beeinflusst von den Wahlergebnissen?
Ja, das ist ein bisschen der Blick natürlich in die Glaskugel. Da müssen wir ein bisschen schauen, was die AfD wirklich hinbekommt. Wir haben auch in der Vergangenheit gesehen, dass die AfD eine Partei ist, die noch immer dazu neigt, manche Mandatsträger zu verlieren, die dann vielleicht aus der Fraktion rausgehen oder die Partei verlassen, so dass sie vielleicht doch gar nicht dauerhaft diese Sperrminorität in den Landtagen haben wird. Das muss sich zeigen. Generell, solange die AfD keine Mehrheit hat und nicht regieren kann, sind ihre Einflussmöglichkeiten natürlich deutlich geringer. Das heißt, diese, nennen wir es Brandmauer, wir können es auch Cordon sanitaire nennen, also einfach ein Nicht-Zusammenarbeitsgebot mit der AfD. Solange das bestehen bleibt, wird die AfD nicht viele Möglichkeiten haben, der Demokratie wirklich ernsthaften großen Schaden zuzufügen. Das heißt, es kommt ganz stark darauf an, dass CDU, CSU und BSW, die anderen Parteien stehen, glaube ich, nicht so sehr in Gefahr, mit der AfD zusammenzuarbeiten, aber dass die Parteien halt nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Und solange sie das nicht tun, wird die AfD da nicht großartig was machen können. Wir sehen, dass Parteien, die dezidiert die AfD als ihre Vorbilder benennt, wie Fidesz in Ungarn zum Beispiel oder auch die Republikaner unter Trump, dass die schon der Demokratie großen Schaden zufügen können, wenn sie in die Regierung kommen. Das ja. Aber solange Konservativen da nicht mitmachen, wird die AfD alleine das wohl erstmal nicht schaffen. Aber ganz kurz noch, es ist halt, wir sehen halt 33%, knapp 33% in Thüringen insgesamt. Thüringen hat natürlich auch Jena, Erfurt und so weiter, also Städte, wo die AfD sehr viel weniger Stimmen hatte. Heißt im Umkehrschluss auch, es gibt halt viele Gemeinden, wo die AfD die absolute Mehrheit hat. Und das heißt auch einiges für die Lebensqualität vor Ort, für Menschen, der weiß ich nicht, für Menschen mit sichtbarer Migrationsgeschichte, für Menschen, die Subkulturen anhängen, die nicht ins AfD-Weltbild passen, was weiß ich, Punks oder was auch immer, dass es extrem schwer ist, für diese Menschen dort zu leben und dort noch ein freiheitliches Leben zu führen. Aber das ist sozusagen eher, dass die AfD erstmal das Symptom dafür, dass es Regionen gibt in Deutschland, in denen es für manche Menschen schwieriger ist, ein freiheitliches Leben zu führen als für andere.
Thüringen und Sachsen waren ja nicht die letzten Bundesländer, wo jetzt Landtagswahlen anstehen. Wir haben ja jetzt auch in naher Zukunft die Wahlen in Brandenburg. Wie blickst du jetzt mit dem Hintergrund der Wahlergebnisse in Thüringen und Sachsen auf die Wahlen in Brandenburg, also auch ein Bundesland im Osten? Sieht das da ähnlich aus? Können wir da andere Wahlergebnisse erwarten? Wie siehst du das, Alko?
Ja, wir erwarten ganz andere Wahlergebnisse. Wir erwarten vor allem deshalb andere Wahlergebnisse, weil Brandenburg so das Land für die SPD in Ostdeutschland ist. Also die SPD hat seit 1990 dort regiert, hatte immer sehr starke und populäre Ministerpräsidenten. Auch Dietmar Woidke ist relativ populär. Die SPD ist natürlich weit davon entfernt von ihren Erfolgen, zum Beispiel in den 90er Jahren, wo sie auch mal eine absolute Mehrheit geholt hat, steht jetzt so ungefähr bei 20% in den Umfragen, die CDU knapp dahinter, die AfD momentan noch knapp davor. Bei Landtagswahlen wissen wir, da entscheidet sich viel in den letzten Wochen oder gar Tagen. Und da können jetzt die Erfahrungen aus Thüringen und Sachsen durchaus auch nochmal einen Einfluss haben auf die Entscheidungsfindung von Menschen in Brandenburg. Das heißt, wenn wir sehen, oh Gott, mit einer starken AfD und einem starken BSW finden wir keine stabile Mehrheit mehr, dann kann es dazu führen, dass mehr Leute für die anderen Parteien stimmen werden. Es kann auch sein, dass auf den letzten Metern nochmal eine Mobilisierung stattfindet, weil man will, dass doch die SPD mit Woidke stärkste Kraft wird. Sowas hatten wir vor 5 Jahren gesehen. Das heißt, da kann auch viel passieren. Wir werden auf jeden Fall eine sehr viel stärkere SPD sehen, und wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, Koalitionen ohne BSW und AfD zu bilden. Zumindest ist das realistischer als in Sachsen und Thüringen.
Dann wäre ich tatsächlich auch mit meinen vorbereiteten Fragen durch. Möchtest du noch irgendwas sagen, Alko, irgendwas, was du loswerden möchtest an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
Ah, es gäbe so viele spannende Sachen da noch zu erzählen. Es ist wirklich ganz spannend, die Frage, ob wir in Teilen Ostdeutschlands Unregierbarkeit sehen werden oder die Unmöglichkeit, stabile Mehrheitsregierungen zu bilden. Aber das wird sich in den nächsten Tagen dann in Thüringen und Sachsen zeigen, wie weit vor allem das BSW bereit ist, da Verantwortung zu übernehmen, in die Regierungsverantwortung zu gehen. Das bleibt auf jeden Fall spannend, auch nach dem Wahltag.
Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Alko, für das spannende Interview. Jetzt können wir sicherlich die Wahlergebnisse etwas besser einordnen und auch vielleicht besser damit umgehen, weil das ja auch für viele Leute ein sehr belastendes Wahlergebnis war. Genau, falls ihr noch mehr über die Wahlen im Osten erfahren wollt, dann schaut gerne auf Instagram oder TikTok vorbei. Da berichten wir noch mehr über das Thema.
Vielen Dank.
Salon 5. Die Jugendredaktion von Korrektiv.